heute habe, ist Markus 8, die Verse 22 bis 33. Ich lese zunächst mal nur die Verse 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf. Eine Wundergeschichte. Und wie die meisten Wundergeschichten, die wir von Jesus kennen, eine Krankenheilung. Ich sagte ja schon mal, es gibt da verschiedene Krankenheilungen, aber es sind immer bestimmte Krankheiten, die Jesus geheilt hat, was uns berichtet wird jedenfalls. Er hat, so wie wir es wissen, niemals eine Galle geheilt oder einen Krebs oder vielleicht eine Lungenkrankheit, aber er hat sehr viele Gehbehinderte gehend gemacht. Er hat auch Leute, die an Hautkrankheiten litten, denen hat er Reinheit geschenkt, hat die Haut geheilt. Und er hat auch vielen das Augenlicht geschenkt. Wundergeschichten über Jesus gibt es eine ganze Reihe in den Evangelien und ganz besonders im Markus-Evangelium viele, viele Wundergeschichten. Allein Blindenheilung gibt es 8 in den Evangelien. 8 Blindenheilungen. Das ist ganz schön viel. Und ich habe mich gefragt, was soll man darüber Neues sagen, wenn man schon so viel gelesen hat. Warum gibt es so viele Berichte von Heilung? Ein Kommentar, den ich gelesen habe, sagte, ja, das ist, damit die ersten Christen wussten, wie man das machen soll, wenn man Kranke heilt. Das hat mich nie richtig überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum allein 8 Heilungen es gibt in den Evangelien und warum gerade diese Wundergeschichte hier steht. Zugegeben, einer, der das liest, der hat erstmal nichts davon. Eigentlich hat nur der was davon, der das Wunder selber am eigenen Körper erlebt hat. Aber der ist ja schon tot. Also was soll's? Blinde gab es damals sehr viele. Viel, viel mehr als heute im Nahen Osten, ganz besonders wegen der grellen Sonne und wegen den schlechten hygienischen Verhältnissen und dem vielen Staub. Und blind sein war wesentlich schlimmer als heute. Man kam mit dem Leben überhaupt nicht mehr zurecht. Es gab keinerlei Hilfen für Blinde. Und man kam außerdem in den Geruch, von Gott ein Geplagter zu sein. Es gibt Geschichten im Alten Testament, wo Menschen mit Blindheit geschlagen wurden. Einmal sogar eine ganze Armee wurde mit Blindheit geschlagen von Gott. Und daraus schloss man, aha, wenn jemand blind ist, dann ist Gott sauer auf ihn und deswegen geht es ihm so schlecht. Wer einen Blinden heilen konnte, der war wie einer, der einen Toten zum Leben erwecken konnte. Der geheilte Blinde, der war bestimmt sehr, sehr froh und er wird sich sein Leben lang an diesen Tag erinnert haben. Er war sehr dankbar und wie gerne hätte er das weitererzählt, gleich an Ort und Stelle, dem Nächsten, den er finden konnte. Eine Sensation in Bethsaida. Jesus, der Wundermann, der Blinde sehend machen kann. Warum so viele Wunderberichte? So viele Wunderberichte und jedes einzelne für sich, weil Wunder Gleichnisse in anderer Gestalt sind. Wunder sind Gleichnisse in Aktion. Sie haben uns sehr viel zu sagen. Jedes einzelne für sich, auch dieses. Die Wunder sind Gleichnisse, sie sollen also auch den Jüngern und damit auch letztlich uns etwas beibringen, was mit dem Reich Gottes zu tun hat. Etwas beibringen, was wir sonst gar nicht verstehen würden. Sie sollen uns etwas beibringen über Gott. Sie sollen uns etwas beibringen über uns selber. Deswegen lohnt es sich, sich dieses Wunder einmal so ganz genau wie unter der Lupe anzuschauen. Nicht so drüber weggehen. Aha, die Überschrift lesen, die Heilung eines Blinden, erledigt, zack. Nächster Abschnitt. Nein, genau hingucken. Die äußeren Umstände sind nämlich ganz anders als bei anderen Blindenheilungen. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Was ist anders? Jesus verwendet Spucke. Und er verwendet seine Hände für diese Heilung. Die Heilung verläuft nicht auf einmal. Erst sieht der Blinde gar nichts. Dann kommt er zu Jesus. Jesus legt ihm die Hand auf, tut Speichel auf die Augen. Und da sieht der Menschen undeutlich. Nebenbei bemerkt kann man an der Stelle erkennen, dass der Mann nicht von Geburt an blind war. Denn wenn er von Geburt an blind war, hätte er ja nicht gewusst, wie Bäume aussehen. Das wusste er aber. Also, nicht von Geburt an blind. Er sah zunächst mal die Menschen ganz undeutlich, so undeutlich, dass er sie glatt mit Bäumen verwechseln konnte. Und dann zum Schluss erst sieht er klar. Und das Dritte schließlich, er wird umgehend nach Hause geschickt und er soll nichts weiter erzählen, soll sich nicht aufhalten auf dem Weg, gleich nach Hause. Das ist also das eine. Gucken wir uns diesen Wunderbericht einmal genauer an. Und das andere ist, lohnt sich auch, sich mal anzuschauen, was unmittelbar danach kommt. Denn wir wissen ja von den Gleichnissen, die es sonst so gibt in den Evangelien, die Auflösung kommt meistens nachher. Und dann sehen wir den nächsten Abschnitt, der da drauf kommt, nur mal den, das Bekenntnis des Petrus. Verse 27 bis 30. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Das ist noch ein Stück weiter oben, ganz, ganz oben, die äußerste Ortschaft. So Hemsbach in Baden ganz oben, Caesarea Philippi in Israel ganz oben. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm, einige sagen, du wärst Johannes der Täufer, einige sagen, du wärst Elia, andere, du wärst einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Das Wunder dieser etwas anderen Blindenheilung und das Gespräch anschließend mit seinen Jüngern gehört zusammen. Wenn man in der Bibel liest, man sieht eine Überschrift dazwischen, dann denkt man, das ist getrennt. Aber es gehört zusammen. Die Überschriften gehören eigentlich nicht zum Bibeltext dazu. Die Gespräche erklären, was das Wunder bedeutet. Und das Wunder veranschaulicht das, was Jesus uns sagen möchte. Es geht um das Sehen können. Es geht um unser Sehen können. Können wir gut sehen? Ich sehe eine Menge Brillenträger unter uns. Können wir gut sehen? Bis vor 2-3 Jahren hätte ich die Frage bejaht und hätte mich gefreut, hätte gesagt, oh, also für meine 42 kann ich noch ganz, ganz sehr, sehr gut sehen. Aber jetzt muss ich sagen, mit Einschränkungen. Was weit weg ist, das kann ich noch sehr gut sehen. Aber was nah dran ist, da werden meine Augen schnell müde. Was können wir gut sehen? Was ist überhaupt wichtig zu sehen? Worauf kommt es an? Mancher braucht eine Brille, sonst darf er gar nicht mehr Auto fahren. Das steht in seinem Führerschein drin. Auf die Verkehrszeichen und die Verkehrssituation kommt es also an. Das muss er klar sehen können, sonst ist es egal. Aber das muss er klar sehen können. Was sehe ich als wesentlich an? Was ist wichtig zu sehen? Was möchte ich auf alle Fälle gesehen haben, bevor ich sterbe? Ich habe da jetzt neulich im Büchergeschäft so ein Buch gesehen, das heißt 1000 Places to See Before You Die. 1000 Orte auf dieser Welt, die man auf jeden Fall gesehen haben muss, bevor man stirbt. Das ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob jeder Platz so, jeder Ort so wichtig ist, aber Jesus möchte uns deutlich machen, das Entscheidende, was man gesehen haben muss, bevor man stirbt, ist er selber. Wer sagen die Leute, dass ich bin? Das Entscheidende ist er selber. Er war das Erste, was der geheilte Blinde gesehen hat. Es ist ihm ein Anliegen, sicherzustellen, dass jeder ihn schon gesehen hat. Haben wir ihn schon gesehen? Haben wir Jesus schon gesehen? Das ist lebenswichtig. Daran hängt unser Heil. Und darum fragt er seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich sei? Mit anderen Worten, wie sehen die mich? Ihr kommt ja viel rum, ihr hört, was die Leute so sagen. Wie sehen die mich? Die Antwort, einige sagen, du wärst Johannes der Täufer. Einige sagen, du wärst Elia. Andere, du wärst einer der Propheten. Ich will jetzt nicht die Einzelnen erklären, wer das ist und was sie bedeuten, aber so viel ist jedenfalls klar. Das waren die ganz großen Gestalten. Das waren die Hoffnungsträger. Das waren die, die Großes geleistet hatten in der Geschichte Israels. Und sogar heute noch wird beim Passamahl ein Platz freigehalten am Tisch für Elia, von dem man hofft, dass er wiederkommen wird, als Vorläufer für den Messias. Und so sehen sie Jesus als Vorläufer für den Messias, als etwas ganz, ganz Großes, etwas, das man verehren muss, dem man Denkmäler baut, über den man Bücher schreibt, Radiosendungen macht. Ja, so gibt es bis heute viele, die das sagen. Jesus ist ein ganz Großer. Das sind die Blinden. Sind die Blinden. Nicht stockblind. Also ein Stockblinder ist einer, der nicht weiß, wo der Augenarzt ist. Aber doch blind. Der weiß, eine bedeutende Gestalt. Wichtig. Auch für mich. Dass Jesus jemand ganz, ganz Großes ist, das hat der Blinde schon vorher gewusst. Deswegen hat er sich ja aufgemacht. Das wissen heute auch viele. Und es hilft ihnen auch hier und da weiter in ihrem Leben. Das kann man nicht so in Abrede stellen. Und jetzt wendet sich Jesus seinen Freunden zu. Jetzt nimmt er Petrus im Blick und die anderen, Petrus zuerst, weil er der Sprecher der Gruppe war. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Wie seht ihr mich? Seht ihr mich anders oder genauso? Sie waren die, denen sich Jesus zugewandt hatte, so wie er das mit dem Blinden gemacht hat. Er hat ihm die Hand aufgelegt und Speichel auf die Augen gemacht. Warum das? Geht das nicht ohne mit dem Speichel da? So seltsam. Ich möchte das ja nicht so richtig, wenn ich jetzt blind wäre, dass da jemand kommt und mir Spucke auf die Augen macht. Was soll das? Geht das nicht auch ohne? Klar geht's auch ohne. Aber Speichel ist natürlich ein Bild. Speichel ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes heilt. Speichel hat hier eine heilende Funktion und im Geistlichen wissen wir, das Wort Gottes hat eine heilende Funktion. Das Wort Gottes bringt es. Jesus hatte ja auch sie, die Jünger, gelehrt, die ganze Zeit, wo sie mit ihm zusammen waren, vom See Genezareth bis nach oben, nach Caesarea Philippi, da wo sie jetzt waren, mit Vollmacht, anders als die anderen Lehrer, die es damals so gab. Und da wurden ihnen so ganz langsam die Augen aufgetan, erst ein Spalt weit. Dass ihre Augen ein bisschen auf waren, zeigt ihre Antwort. Du bist der Christus. Petrus tritt als Sprecher auf. Die anderen werden zustimmend genickt haben. Ja, das ist so zustimmendes Gemurmel, sehen wir auch so. Das war ihre einmütige Meinung. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, so wie einer Müller oder Meier heißt, sondern Christus ist ein Titel, das ist die griechische Entsprechung vom hebräischen Messias. Der Messias, der Heilmacher der Welt, von Gott gesandt, der alles wieder gut machen wird. Der Heilmacher des Lebens. Er macht heil, was vorher kaputt war im Leben. Er ist der, auf den sich die Verheißung bezog, denn das knickende Rohr wird er nicht ganz kaputt machen und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Bei ihm kommen die von Ängsten geplagten zur Ruhe? Was gibt es für Ängste? Viele Menschen werden bis in die Nächte hinein von Ängsten geplagt. Von ihm kommt Kraft für alle Müden dieser Welt. Und das ist schon was. Das ist schon ein unglaublicher Fortschritt. Sie haben es erfasst. Von 0% Sehkraft, von Blindheit auf immerhin was. Und doch ist es erst ein Schritt auf dem Weg der Erkenntnis. Klar sind ihre Augen aufgetan worden. Jesus ist die Antwort auf die Probleme dieser Welt. Auch auf meine eigenen Probleme ist er die Antwort. Und doch ist es, als ob ein Blinder anfängt zu sehen. Aber er sieht die Menschen noch wie wandelnde Bäume. Er sieht erst mit 3% Sehkraft. Er kann gerade so Umrisse erkennen. Er ist noch Welten von dem entfernt, was seine Augen eigentlich sehen sollten. Und das ist so wichtig, weil es um Jesus geht. Ihn müssen wir gesehen haben, bevor wir sterben. Ja, was kann man denn noch von Jesus erkennen, als dass er der Messias ist? Eine ganze Menge. Das Entscheidende fehlt noch. Kapitel 8 Markus Evangelium. Bibelleser wissen, Markus Evangelium hat 16 Kapitel. Genau in der Hälfte ist dieses Gespräch. Und an diesem Punkt haben die Jünger ihr erstes Ziel erreicht. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Die Jünger sollen ganz sehen, nicht bloß 3%, sondern 100%. Und mit diesen 3% Sehkraft werden die Jünger noch nicht auf die Menschheit losgelassen. Das soll noch warten. Jesus sagt ihnen, sie sollen schweigen. Das, was sie zu sagen hätten in dieser Situation, wäre nur halbrichtig. Es würde falsche Erwartungen wecken bei den Leuten. Es ist noch nicht dran. Die Situation ist noch nicht reif. Und die weiteren 8 Kapitel Markus Evangelien beginnen mit dem zweiten Heilungsakt in dieser Heilungsgeschichte. Da lesen wir mal weiter die Verse 31 und folgende. Und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Also hier kommt, merken wir etwas total Neues, weil hier steht, er redete frei und offen. Vorher wird er nur andeutungsweise vielleicht davon geredet haben. Aber jetzt ist eine neue Phase in der Jüngerschaft eingetreten. Wann kann jemand Jesus klar und deutlich sehen? Der Abschnitt gibt ganz klar Auskunft darüber. Wenn er ihn sehen kann als den, der gelitten hat, wenn er ihn sehen kann als den, der um unserer Schuld willen, ja um meiner Schuld willen gekreuzigt worden ist, der meine Schuld ans Kreuz getragen hat, wenn er ihn sehen kann als den, der wirklich gestorben ist, wenn er ihn sehen kann als den, der zum Zeichen, dass er wirklich gestorben ist, begraben worden ist und der auferstanden ist am 3. Tage, der kann Jesus mit 100% Sehkraft und Schärfe erkennen. Erst das Wort vom Kreuz, um das mal so zusammenzubinden, mit einem Begriff zu belegen hier, das Wort vom Kreuz, leiden, sterben, begraben, auferstehen. Erst das Wort vom Kreuz macht aus dem, was man von Jesus so sagen kann, eigentlich Evangelium. Vorher ist es kein Evangelium. Für unsere Sünden ist er gestorben. Um uns ewiges Leben geben zu können, ist er von den Toten auferstanden und lebt. Das Evangelium ist so eine Kraft. Es ist so eine gewaltige Kraft. Können wir uns das vorstellen? Paulus schreibt im Römerbrief, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso auch die Griechen. Und damit ist die ganze Menschheit mit zusammengefasst, auch bei den Griechen. Menschen können ja technisch gesehen große Kräfte entfesseln. Die Kraft von Atombomben werden in Kilotonnen oder Megatonnen TNT ausgedrückt. Was das für eine Kraft ist, dass wir so weit es gebracht haben, dass wir mit unseren technischen Möglichkeiten die gesamte Biosphäre auszulöschen. Das ist grandios. Aber sie, die Menschen, sie können nicht einen einzigen Menschen vor der Hölle retten. Nicht einen einzigen. Retten, das kann nur das Evangelium. Jesus scharf erkennen können, das geht nur durch das Evangelium von Jesus, dem Gekreuzigten. Weil das für den Sehprozess so notwendig ist. Deswegen heißt es hier, Jesus redete das Wort frei und offen mit ganz großem Nachdruck. Es kam ihm hier offensichtlich sehr darauf an, das zu sagen, dass sie auf keinen Fall das überhören, die Jünger. Und wir sollen es auch nicht überhören. Und die Jünger später haben es dann auch so gemacht. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, nicht irgendeinen Christus. Den gekreuzigten Christus. Das ist die beste Augenmedizin, die es gibt. Leider hat der Mensch natürlicherweise kein Verständnis, wieso das helfen soll. Wieso das eine Kraft sein soll, die größer ist als jede andere Kraft, die wir kennen auf der Welt. Das ist eine Auswirkung seiner Blindheit. Dass er das nicht erkennen kann, was ihm hilft. Sogar Petrus, nach all dem, was er bei Jesus erlebt hat, den ganzen Weg mit ihm ist er gegangen, all die Jahre, hat kein Verständnis dafür. Wir lesen von ihm, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Eine Beobachtung, die andere nach ihm auch gemacht haben. Paulus schrieb es, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, ärgerliche Botschaft. Es müsste doch mit eigener Kraft möglich sein, wieder sehen zu werden. Den Griechen eine Torheit, ein Ärgernis. Wieso das helfen soll? Wieso soll das Evangelium helfen? Wieso soll die Tatsache, dass einer für mich gestorben ist, mir den Weg zu Gott öffnen? Ja, wieso? Wieso soll denn Spucke einen Blinden wieder sehend machen? Das Ergebnis zählt. Wer kann sagen, warum das helfen soll? Millionen Menschen können aber bezeugen, dass es ihnen geholfen hat, Jesus auf eine ganz neue und befreiende Art und Weise gesehen zu haben, dass sie ihn als den Gekreuzigten wahrgenommen haben, den, der für sie litt und starb und auferstanden ist. Der Unglaube hält sich hartnäckig. Dreimal kündigt Jesus sein Leiden und Sterben an. Und dann werden sie selber Zeugen davon. Und dann kommt es zum Durchbruch bei den Jüngern. Dann werden Petrus und die anderen mit ihm auf die Menschheit losgelassen. Dann ist es soweit. Denn wie sollten Blinde anderen Blinden den Weg zeigen können? Es kann sein, dass wir eine ganze Menge von Jesus gehört haben. Andere haben es uns gesagt oder wir haben irgendwelche Dinge gelesen, gehört. Und trotzdem spüren wir, dass wir eigentlich immer noch unter Blindheit leiden. Wir fühlen uns wie dieses geknickte Rohr oder wie diesen glimmenden Docht. Wir sind drauf und dran, die Erfahrung wegzuschmeißen und sagen, was soll's, ist halt nichts. Aber macht nichts. Jesus kann etwas damit anfangen. Kann sein, dass wir nicht nur viel gehört haben, sondern wir sind der Einladung Jesu, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, gefolgt sind, weil wir doch heil werden wollten. Weil wir doch so große Probleme in unserem Leben hatten und wir haben tatsächlich Hilfe erfahren. Wir haben intensive Erlebnisse mit Jesus gehabt, aber sie sind doch verblasst. Sie haben uns in der Tiefe nicht getroffen. Geblieben sind die 3% Sehkraft, die der Teilgeheilte von Bethsaida auch hatte. Wie gut, dass Jesus nicht das geknickte Rohr wegschmeißt. Wie gut, dass Jesus noch einmal bei uns, genauso wie bei dem Teilgehalten, nachhakt. Siehst du etwas? Wir brauchen eine zweite Heilungserfahrung. Der Blinde von Bethsaida hat ihn stillgehalten in Jesus und er konnte geheilt werden. Petrus hat ihn nicht stillgehalten und er konnte zunächst mal nicht geheilt werden. Er brauchte noch einmal 2, 3 Ehrenrunden. Und die Frage an uns heute ist, werden wir ihn stillhalten, wenn er mit uns über sein Leiden und sein Kreuz und seine Auferstehung redet. Es kann eine Zeit dauern. Ich kann das nicht voraussagen, aber es ist notwendig, ihm stillzuhalten. Das Kreuz gibt eine Gewissheit, die weitergeht als jede Logik. Und eine Erfahrung der Gnade, die bei weitem alles bisher Dagewesene übersteigt.